Und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie.
Ich bin Kati.
Und wir berichten euch von spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich mich auf jeden Fall, beziehungsweise möchten wir uns beide bei euch für euer super nettes Feedback zur letzten Folge bedanken. Neben dem Kritikpunkt, dass der Ton manchmal nicht so dolle war, haben wir aber sonst nur positive Nachrichten von euch bekommen. Und darüber sind wir wirklich dankbar und freuen uns sehr darüber. Heute wird der Ton hoffentlich ein bisschen besser sein, aber wir wissen nicht so genau, wie wir das machen, weil Kathi und ich heute getrennt aufnehmen voneinander. Wir sitzen beide bei uns im heimischen Wohnzimmer und ja, drücken uns selber die Daumen, dass der Ton heute ein bisschen besser wird als letztes Mal. Kathi, hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
Nee, ich wollte mich auch nur bedanken für das ganze positive Feedback. Das hilft mir natürlich sehr, weil ich ein bisschen sehr nervös bin gerade, weil ich den ersten Fall vorstellen werde und mich so ein bisschen in die Schulzeit zurückversetzt fühle, als würde ich ein Referat halten. Und da war ich auf jeden Fall auch immer nervös. aber mit euren Worten und der Zuversicht, ja, werde ich das heute bestimmt gut hinkriegen. Oder hinkriegen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, klar. Denn heute wird Carsten das allererste Mal ihren Fall mir vorstellen. Ich weiß nicht, worum es geht. Sie hat sich letzte Woche einmal kurz verplappert, aber ich habe halt ein Gedächtnis manchmal wie sie. Deswegen habe ich es auch sofort wieder vergessen, worum es ging. Also ich bin heute wirklich sehr gespannt, welchen Fall die Kathi vorbereitet hat. Und ja, dann würde ich einfach sagen, geht's los mit der heutigen Folge, oder?
Ja, zuallererst würde ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht nämlich heute leider um Mord, Missbrauch, sexualisierte Gewalt und Entführung an Kindern. Auch wenn es True Crime Podcast ist, also ich finde, wenn es nochmal so um Kinder geht, ist es nochmal was anderes. Nur vorab, falls ihr damit nicht so gut klarkommt, die Folge vielleicht überspringen und lieber fest und flauschig hören oder so. ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen mit dem Fall. Ich habe mir den ausgesucht, weil der Täter aus dem Sauerland kommt. Und ich dachte, das wäre als Einstieg ja ganz gut, weil ich komme ja auch aus dem Sauerland jetzt und kann die Heimat so nochmal ganz anders kennenlernen. Es gibt tatsächlich mehrere Fälle aus dem Sauerland. Da gibt es ja auch den bekannten Katzenkönig-Fall vom Möhnesee. Mhm. Aber ich habe mich jetzt mal für einen anderen entschieden. Also ich habe direkt mit einem Klopper angefangen. Und das Beste ist, der Podcast Licht ins Dunkel macht da jetzt auch irgendwie, der hat schon zwei Folgen dazu rausgebracht, obwohl der sonst immer nur Cold Cases macht. Und den könnt ihr euch danach eigentlich super gut anhören, weil der hat nochmal einen ganz anderen Fokus und der redet einfach mit dem Leiter der Soko Lefke. Schon mal der erste Hinweis. Und mein Fall, also mein Ansatz, den kann man dann so dazwischen hören, weil in zwei Wochen kommt dann, glaube ich, die nächste Folge von ihm raus. Ich fühle mich jetzt direkt so, als würde ich so David gegen Goliath, dass es so zeitgleich rauskommt. So mein erster Fall und Licht ins Dunkel, da hat einfach voll vorgelegt. Aber ich hoffe, dadurch, dass ich ja auch ein bisschen einen anderen Fokus habe, hört ihr euch das dann auch gerne an.
Und man muss dazu ja auch sagen, dass Licht ins Dunkel immer auch Kontakt, persönlichen Kontakt mit den Ermittlern und auch mit Angehörigen hat. Und den haben wir ja nicht. Und ich denke, daher unterscheiden sich seine Folgen und unsere Folge auf jeden Fall.
Ja.
Also von daher würde ich mir da nicht zu viel Druck machen, Kathi.
Ja, wie gesagt, ich finde, das ist halt so eine super gute Ergänzung, weil er dann halt die Ermittlung zu dem Fall Lefke mega gut beleuchtet. Und ich werde jetzt noch ganz viel andere Sachen erzählen und würde jetzt einfach mal ins kalte Wasser springen und zum dritten Mal anfangen.
Okay.
Ich hoffe, es bleibt beim dritten Mal. Ja, fangen wir an.
Mhm.
Es geht um Mark Hoffmann. Der wird später in der Bild-Zeitung die fette Bestie genannt. Ich meine, ist die Bild-Zeitung. Mhm. Aber ich meine, gut, er sieht jetzt auch nicht schön aus. Aber fangen wir jetzt einfach mal ganz von vorne an. Ich fange jetzt mal ganz chronologisch an. Geboren ist er am 1. August 1973 in Plettenberg. Sein Vater ist Seemann, seine Mutter ist Krankenschwester. 1976 wird der Vater eine Umschulung als Versandmitarbeiter machen und fortan mit in Plettenberg wohnen, bei der Familie. Und 1980 ziehen die dann zu den Großeltern nach Nuttmecke, das ist dann halt so ein kleines Dorf in Attendorn. Und die wohnen dann da alle zusammen, also Eltern, Großeltern und Marc Hoffmann, der übrigens Einzelkind ist. Wenn wir uns jetzt die Schulzeit und Jugendzeit angucken, hat er nicht so eine schöne Zeit. Der ist übergewichtig, hat X-Beine, Sprechstörung und hat seit der Geburt nur einen Hoden. Ich weiß nicht, wie die Schüler das herausbekommen haben. Sie haben es auf jeden Fall herausbekommen und nennen ihn ein Ei. Er hat eine sehr dominante Mutter, die hat immer ein Auge auf ihn, die lässt den überhaupt nicht aus den Augen die lässt den halt überhaupt nichts alleine machen, die redet fast für immer für ihn, die ist eine richtige Glucke. Hinterher wird Marc Hoffmann zu einem Therapeuten sagen, Mutter war herrschsüchtig, vielleicht fühle ich mich deshalb von Frauen unterdrückt. Ja, sie hat ihn einfach wie ein rohes Ei behandelt. Er hat auch materielle Wünsche immer erfüllt bekommen, so als Ausgleich wahrscheinlich, dass er keine Freunde hatte oder nicht sehr beliebt war. Da hatte er also schon mit 14 einen Computer, einen Videorekorder, was ja dann für die Zeit wahrscheinlich sehr teuer war. Ne? In den 90ern dann schon Computer. Mit diesem Computer spielt er am liebsten Gewaltspiele, er guckt Action, er guckt Horrorfilme. Ein Jugendfreund sagt später, er wollte das Blut spritzen sehen. Er hat auch ein Luftgewehr vom Opa bekommen, damit schießt er gerne Vögel ab und kriegt später eine Gaspistole, die wird er liebevoll Baby nennen. Man kann hinterher auch leider sehen, dass er so sadistische Neigungen hat. Also zu dem Vögelerschießen wird hinterher noch kommen, dass er gerne Frösche an einem Baum nagelt und sieht, wie sie ausbluten. Er schneidet denen auch gerne die Hinterbeine ab, um zu sehen, wie weit die dann noch springen können.
Oh, nicht denn.
Ja.
Okay.
Ja, das war bei der Recherche, wie gesagt, auch echt nicht so super. Sich das dann da so vorzustellen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man recherchiert, nimmt einen das mehr mit, als wenn man sich das anhört.
Voll.
Mhm. Irgendwie, weiß ich nicht, war auf jeden Fall scheiße.
Ja, sehr gut.
Beziehungen zum anderen Geschlecht hat er nicht. Also er fühlt sich da immer eher unterdrückt, ist schüchtern. Er kommt ja auch nicht so gut an, also leider mit Übergewicht, X-Beine, Sprechstörung und diesem bekannten Ein-Ei, also der wird wahrscheinlich sehr gehemmt sein, wenn er eh nur einen Hoden hat. Deswegen klaut er dann oft die Pornoheftchen von seinem Opa. Also das finde ich ein bisschen lustig, dass der Opa dann so, also früher hatte man ja kein Internet, sondern dann diese Pornoheftchen einfach. Und dann nicht vom Vater, sondern halt vom Opa. Naja.
Irgendwie auch ein bisschen unangenehm.
Einfach mal, um mal jetzt kurz ein bisschen Comic Relief hier reinzubringen. Pornoheftchen vom Opa. Naja, aber fangen wir jetzt direkt wieder blöd an. Mit 16 belästigt er nämlich einen Nachbarsjungen sexuell und es kommt aber zu keiner Anzeige. Ich weiß nicht warum. Ob es jetzt daran liegt, dass es ein Dorf ist und zwei Jungs. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt es nicht zur Anzeige. Und das ist schon das erste Vergehen. Marc Hoffmann wird leider auch in der Schule nicht sehr erfolgreich sein. Er muss einmal die Grundschule wiederholen und einmal die Hauptschule. Deswegen wird er dann auch mit 16 ohne Abschluss die Schule abbrechen. Jetzt befinden wir uns so circa um 1991. Mark Hoffmann wird den Führerschein machen mit 18 und kriegt ein Nissan Micra, kann damit sehr viel herumfahren und es macht ihm sehr, sehr viel Spaß. Jetzt fühlt er sich das erste Mal erfolgreich, er hat etwas angefangen, er hat etwas geschafft, er hat etwas bestanden und er fährt halt oft durch die Gegend rum, das machen Jungs ja auch generell gerne. Diese Fahrten wird er aber nutzen, um Opfer zu suchen, so wie es bei Lewke und Felix tun wird. Um diese Zeit wird er auch zweimal versuchen, Mädchen in sein Auto zu ziehen und zu vergewaltigen. Da kommt es dann aber auch nicht zur Anzeige, weil die wahrscheinlich betrunken waren. Und ich weiß nicht, ob die sich dann dachten, nee, mache ich jetzt lieber nicht. Man hört ja auch oft, dass man sich dann so als Opfer ein bisschen die Schuld gibt, was nie der Fall ist. Und bitte Leute, sollte euch das passieren, zeigt die Leute an. Egal, was vorher war, zeigt die Leute an. Also das dachte ich mir die ganze Zeit bei dem Fall. Man hätte alles sofort anzeigen müssen. Der Nachbarsjunge, Anzeige sofort. Die zwei Mädchen, egal wie betrunken ihr seid, egal was ihr sagt, hat, sobald ihr nicht wollt und es wird doch versucht, Anzeige. Mark Hoffmann ist auch sonst nicht sehr erfolgreich. Also ohne Schulabschluss hat man auch zu der Zeit schon irgendwie ein bisschen Probleme, dann was Anständiges zu finden. Der wird die nächsten 3 Jahre arbeitslos sein. Der findet dann hinterher für circa 11 Monate etwas auf einem Bauernhof. Da ist er dann so ein Wärter. 1993 geht's für ihn dann zum Wehrdienst der Bundeswehr. Und zuerst weint er sich da die Augen aus, arrangiert sich dann aber damit. Und weil er ja Waffen liebt und sehr waffenaffin ist, macht es ihm dann auch richtig Spaß hinterher. Zu der Zeit lernt er dann auch seine erste Freundin kennen und die ist 19 Jahre. Die kriegen dann 1994 eine Tochter zusammen.
Wie alt war er nochmal?
Ich glaube, das war noch vor seinem 21. Geburtstag, dass der Vater kriegt. Ich habe jetzt nur hier das Jahr 1994. Mhm. Da könnte er dann halt noch kurz vor 21 sein.
Ja, okay.
Mhm. Im Februar wird er das erste Mal Sexualstraftäter und vergewaltigt eine 16- oder 17-Jährige. Da waren die Angaben auch unterschiedlich. Also die ist entweder 16 oder 17. Auch wieder da, er ist durch die Gegend gefahren und hat dann halt eine Anhalterin mitgenommen. Da kommt es dann zur Anzeige, es kommt auch zum Prozess. Allerdings kriegt er hier nur 2 Jahre auf Bewährung. Das wird damit begründet, dass er keine Vorstrafen hat und ihm wird eine positive Sozialprognose vom Richter ausgestellt. Und die Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung wird als Ausnahme eingestuft. Das finde ich halt irgendwie krass, dass halt immer noch dieses Jahr keine Vorstrafen und das wollte er sicher nicht. Das hätte es halt nie gegeben, wenn die 3 Vorfälle vorher angezeigt worden wären. Ja. Hätte er das nie so bekommen. Der wäre ganz anders bestraft worden.
Ja.
Und dann hätte er auch einfach ein ganz anderes Standing.
Ja, deswegen, wie du schon gesagt hast, sollte man alles anzeigen, was einem so widerfährt. Weil das ist natürlich, also ich finde es halt auch nicht richtig zu sagen, ja, okay, der ist nicht vorbestraft, aber er hat gerade versucht, jemanden zu vergewaltigen, aber weil er keine Vorstrafen hat, kann es ja nicht so schlimm sein. Das ist ja das Problem.
Ja.
Und es geht gar nicht, ja.
Die Mutter wird sagen, und das ist auch so das Einzige, was sie zu ihm sagt deswegen, wenn du das nächste Mal poppen willst, sagst du Bescheid, kriegst du Geld für einen Puff.
Ah, das war alles, was sie dazu gesagt hat?
Ja, also zumindest alles, was ich dazu gefunden habe. Und die Aussage wurde halt öffentlich gemacht.
Ja, war kein Wunder.
Ja, ich sag ja, ich habe so oft den Kopf geschüttelt, als ich diese Recherche gemacht habe und mir so dachte, ist nicht wahr. Ich weiß auch nicht, wie diese Aussage halt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Übelst respektlos einfach.
Ja, total.
Ja. Auf jeden Fall, nach diesem Prozess trennt sich die Freundin von ihm, lässt die gemeinsame Tochter aber bei ihm.
Wie bitte?
Ja,
Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Weiß ich nicht. Sag ich ja, das nächste, wo ich mir dachte, kann nicht sein. Die Familie zieht dann auch nach Bremerhaven. Also Eltern, Großeltern. Ich glaube, der Opa ist gestorben in der Zwischenzeit, weil von dem höre ich dann irgendwie nichts mehr. Mhm. Der Vater wird kurz nach dem Umzug an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit sterben. Das ist eine neurodegenerative Krankheit und ich habe da so ein Stichwort bei Wikipedia gelesen, schwammartige Auflösung des Hirngewebes, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was das ist, die verläuft auch eigentlich immer tödlich. Die Mutter hat ihn dann halt da noch gepflegt, aber wie gesagt, er ist kurz nach dem Umzug verstorben. Und Marc Hoffmann beginnt dann eine Ausbildung als Gas-Wasser-Installateur. Allerdings kann er diese Ausbildung nicht beenden, weil er zweimal die Abschlussprüfung nicht besteht und somit raus ist. Der wird dann noch sich eine Tätigkeit suchen. Die nächsten 5 Jahre wird er zum Beispiel als Sanitäter beim Deutschen Roten Kreuz bei Großveranstaltungen helfen. Ich finde das halt schon lustig, wie viele Verbrecher eigentlich so ehrenamtliche Sachen gemacht haben.
Ja, überleg mal.
Ted Bundy zum Beispiel, der hier bei der, ich weiß nicht, war das Suizid-Hotline oder so geholfen hat. Und der ist ja dann halt auch als Sanitäter da und hilft.
Ja, überleg mal, die letzte Veranstaltung, die wir waren, oder wo wir zusammen waren, war ja bei Mordlust. Und da waren ja auch ein paar Sanitäter für den Notfall da.
Ja.
Und das sind ja gerade auch die Leute, denen du vertraust.
Ja.
Wenn dir was passiert, wo wärst du hingegangen als erstes zu denen? Nee, das ist voll die eklige Vorstellung.
Auf jeden Fall in dieser Zeit, also ich habe jetzt so einen Zeitraum von 1995 bis 2000 mit diesen 5 Jahren beim DRK und dem Tod des Vaters, versucht die Ausbildung zu beenden, scheitert aber leider zweimal. In dem Zeitraum lernt er auch seine Frau kennen, die 16 ist. Also relativ jung. Und die wird auch sofort schwanger und die heiraten noch vor der Geburt des Kindes. Man sagt, dass sie die Hosen anhat in der Beziehung mit 16. 2000 fängt er dann an bei einer Sicherheitsfirma als Kartenkontrolleur für Busse, Busfahrkartenkontrolleur, wie auch immer, anzufangen. Und Bekannte werden auch sagen, dass er gerne die Uniform trägt. Also der hat ja eine Uniform als Sanitäter und eine Uniform als Kartenkontrolleur. Und das ist meistens auch immer ein bisschen komisch, wenn du dann diese Autorität, die du hast, ins Private zu nehmen und so ein bisschen überspannst. Und genau das macht er. 2002. Die Geburt seiner zweiten Tochter steht an und obwohl er verheiratet ist, 2 Töchter hat, führt er weiterhin ein Doppelleben und macht weiterhin seine Autofahrten. Und seine Frau bemerkt jetzt ein paar Sachen. Also es kriselt, weil erstens hohe Benzinkosten, weil er andauernd durch die Gegend fährt. Er ist halt oft weg, lässt sie dann alleine mit 2 Kindern und er ist halt oft auf dem Babystraßenstrich. Das ist ein Straßenstrich, wo Minderjährige sind, die offensichtlich Drogenprobleme haben und ja, keinen anderen Ausweg haben, als ihren Körper zu verkaufen. Nach eigener Aussage hat er da tausende Euro gelassen. Also noch ein Zitat von ihm ist halt, ich konnte keinen anderen Gedanken fassen, ich bin fast jeden Abend hingefahren. Er versucht auch während der Autofahrten trotz viel Babystraßenstrich 2 Frauen zu vergewaltigen und in sein Auto zu ziehen. Die eine wehrt sich aber zu stark und die andere redet so lange auf ihn ein, dass er sie unverrichteter Dinge dann nach Hause fährt. Und dann kommt es auf der Arbeit zu einer Situation. Der kontrolliert wieder Karten im Bus und bemerkt dann eine 17-Jährige mit Handicap, die ist auf dem geistigen Niveau einer 7-Jährigen. Er lädt sie dann zu einer Autofahrt ein und wieder gibt es eine versuchte Vergewaltigung. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen, also kommt es nicht zur Vergewaltigung. Sie zeigt ihn aber an. Sie zeigt ihn an. Es kommt auch zu einer Gegenüberstellung. Allerdings kann sie ihn dann nicht identifizieren und das Verfahren wird eingestellt. Im Jahre 2003 wird Mark Hoffmann im Juni arbeitslos und er hat jetzt noch mehr Zeit, um durch die Gegend zu fahren. Im Frühjahr 2004 trennt sich seine Frau von ihm und nimmt die gemeinsame Tochter mit. Es ist für ihr wohl einfach alles zu viel geworden mit den Benzinkosten, dem Babystraßenstrich. Sie wird auch einer Freundin sagen, dass sie den Verdacht hat, dass er auf junge Frauen steht. Mark Hoffmann ist jetzt mit seiner Tochter alleine. Seine Mutter ist nämlich irgendwann ausgezogen, weil sie mit seiner Frau, jetzt Ex-Frau, nicht klar kam. Aber genaueres konnte ich dazu nicht finden. Weil er ja dann halt im Frühjahr 2004 alleine ist, nur mit seiner Tochter, spitzt sich die Lage dann zu und kommt dann zu einer Art Höhepunkt am 6. Mai 2004. 12.30 Uhr. Die Levke mit ihrer Freundin ist auf dem Heimweg von der Schule und stellt fest, dass sie ihren Haustürschlüssel vergessen hat. Den hat sie eigentlich sonst immer dabei, heute aber nicht. Und ihr Vater, der sonst eigentlich immer zu Hause ist um diese Uhrzeit, wird sich an dem Tag leider 20 Minuten verspäten. Dieser Zeitraum von 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr wird Mark Hoffmann nutzen, um die kleine Levke in sein Auto zu locken. Er erzählt ihr, dass ihre Mutter einen Unfall gehabt hätte und er sie zu ihrer Familie fahren könnte. Levke steigt leider sofort ins Auto. Man wird hinterher konstruieren, dass der gesamte Tatvorgang nur 8 bis 10 Minuten gedauert hat. Und das finde ich so unglücklich einfach, weil diese zwei Sachen halt an diesem Tag gestimmt haben. Erstens, dass der Vater sich verspätet. Das wird er sich doch nie verzeihen können, obwohl er nichts dafür kann. Und sie hat den Haustürschlüssel vergessen.
Ja, also das sind halt einfach zwei so Kleinigkeiten in Anführungszeichen.
Ja.
Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie der Papa sich fühlt, weil natürlich macht er sich Vorwürfe. Wird der Film und ewig machen, obwohl es ihn trifft ja keine Schuld. Gar nicht.
Nein.
Aber trotzdem, ja, ist einfach so schlimm.
Also wenn halt nur eine Sache anders gewesen wäre, wäre das einfach ein ganz normaler Tag gewesen und die hätten den Tag vergessen. Das Schlimme ist, Levke ist ja auch ungefähr in dem Alter, wie ich zu dieser Zeit circa.
Ja.
Deswegen, ich fand diesen Fall, als ich ihn recherchiert habe, da wurde mir teilweise schlecht und ich hatte teilweise Tränen in den Augen. Das war echt irgendwie
ganz, ganz schlimm.
Auf jeden Fall nichts, was ich mir vorstellen kann, denn für die Familie von Levke werden die nächsten Tage die Hölle. Die Mutter, die nach Hause kommt, wird mit den Worten begrüßt, Levke ist verschwunden. Sie suchen dann kurz, aber machen dann auch sehr schnell eine Anzeige bei der Polizei. Und Kinder werden ja zum Glück sofort gesucht. Suchmaßnahmen werden eingeleitet. Es gibt unter anderem Suchtrupps, Hubschrauber fliegt los, Leichenspürhunde. Später wird es auch eine Folge bei Aktenzeichen XY geben, aber da komme ich gleich nochmal zurück. Und Plakate und Flugblätter. Doch trotz all der Suchmaßnahmen wird die Polizei Levke nicht finden. Der Täter, Mark Hoffmann, fährt mit ihr ca. 25 Minuten nach Neuenwalde. Dort muss sie ihn leider oral befriedigen. Sie wird missbraucht und am Ende erdrosselt mit einem Kabelbinder. Er lässt die Leiche unter Zweigen versteckt zurück und entsorgt Jacke, Schulranzen und Sportbeutel in einem Mülleimer nähe des Parkplatzes bei diesem Waldstück. Am nächsten Tag wird er nochmal zurückkommen und da will er sich dann eigentlich die Sachen zurückholen, die er am vorigen Tag in dem Mülleimer da entsorgt hat auf dem Parkplatz. Dort ist allerdings die Polizei, denn ein Zeuge hat am 7. Mai die Sachen gefunden und zum Glück sofort die Polizei gerufen. Dann hätte der Zeuge das nicht gemacht, dann hätten die ja gar nicht diese Verbindung gehabt. Er kann die Sachen zwar nicht zurückholen, allerdings holt er sich Lilfiges Leiche, tut diese in sein Auto und fährt mit der Leiche 400 Kilometer ins Sauerland, und zwar nach Attendorn in der Nähe des Biggesees, und wird sie dort in einen dicht bewaldeten Waldstück ins Unterholz ziehen. Auf jeden Fall ist dieser Wald sehr, sehr dicht besiedelt und da geht auch sonst keiner hin. Also das ist jetzt nicht so Waldspaziergangmäßig, sondern da ist wirklich Wald, Sträucher, Äste, Zweige, alles. Man kommt da gar nicht durch, ohne Äste ins Gesicht zu bekommen oder so. Also das ist jetzt keine Strecke, wo man irgendwie normal hingehen würde. Ist für später nochmal interessant. Er fährt dann wieder zurück. Er wird am 8. Mai aber noch einmal zurückkehren, wieder ins 400 Kilometer entfernte Sauerland fahren und er zieht sie dann noch weiter ins Unterholz. Der ist also einmal am 7. zurückgekehrt, hat sie umgelagert, einfach 400 Kilometer und am 8. dann nochmal am gleichen Ort, nur um sie noch weiter zu verstecken. Lilfiges Familie und die Suko werden im Juni dann zum Beispiel einen Schaukasten aufstellen an diesem Parkplatz, wo Lilfiges Sachen gefunden wurden. In diesem Schaukasten befinden sich Bilder von Lilfige, Briefe von ihren Geschwistern und ihr Lieblingsteddy. Die werden dann da ausgestellt, die Sachen, weil man hofft, dass der Täter an den Ort des Geschehens zurückkehrt, um sich so dann halt zu verraten. Da werden dann auch Kameras aufgestellt von der Polizei und Mark Hoffmann wird am 13., am 16. und am 29. Juni zu diesem Parkplatz zurückkehren. Allerdings macht er das mit einem Auto von nahen Angehörigen, nicht mit seinem Auto. Er kommt halt auf die Liste und es gibt ein Aktenvermerk. Dieser Aktenvermerk wird aber erst am 29. November passieren, weil außer ihm auch noch 800 weitere sich öfter in der Nähe dieses Schaukastens halt befinden werden. Und ich glaube, würde das dann halt hier passieren, würde ich auch auf dieser Liste stehen, weil ich glaube, ich könnte auch nicht einfach so dran vorbeigehen.
Auf gar keinen Fall. Das wird meine Aufmerksamkeit auch mega auf sich ziehen. Und auch wenn ich da mehrere Male mit meinem Hund oder so vorbeilaufe, ich würde jedes Mal stehen bleiben.
Hinterher wird die Polizei nämlich ein bisschen Kritik kriegen für die Ermittlungen. Unter anderem dafür und weil eine Zeugin am 7. September, zuerst wird sie diesen Verdacht, den sie hat, dass Mark Hoffmann mit dieser Sache etwas zu tun hat, zu einem Polizisten auf der Silberhochzeit gehen und am nächsten Tag die Anzeige machen. Allerdings gibt es hunderte Hinweise, denn am 3. Juni gab es eine Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY, das zunächst nur als Studiofall. Und da werden die Leute auch aufgefordert, Hinweise abzugeben, wenn sie jemanden kennen, der dann halt Verbindung zu diesen zwei Orten hat. Trotz dieser ganzen Großfahndung, Plakate, dem Schaukasten, der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY zeigt sich Mark Hoffmann unbeeindruckt, denn er macht weiterhin seine Fahrten und sucht sich weiterhin Opfer. Am 30.10.2004 trifft Mark Hoffmann auf den 8-jährigen Felix. Der war vorher mit einem Freund auf dem Schulhof spielen, sollte um 17 Uhr zu Hause sein, denn Ende Oktober wird es auch viel eher dunkel. Der ist dann auch um ca. 15.30 Uhr auf dem Weg nach Hause, also sehr vorbildlich eigentlich, trifft dann aber leider auf Mark Hoffmann. Dieser versucht dann wieder, das Kind in sein Auto zu locken. Er braucht diesmal auch länger Zeit als bei Lilfige. Er muss ihn also echt 10 Minuten belabern, bereden. Allerdings lässt er sich überreden und steigt leider mit ins Auto ein. Er wird nochmal um 16.15 Uhr von einem Zeugen gesehen, an diesem Waldparkplatz. Das ist dann aber auch leider das letzte Lebenszeichen von Felix, was man irgendwo dokumentiert hat. Ab 17 Uhr macht sich seine Mutter natürlich Sorgen und fährt um 17.30 Uhr circa den Weg mit dem Fahrrad ab, den Felix eigentlich hätte machen müssen. findet ihn aber leider nicht. Sie macht dann auch relativ schnell um 19 Uhr eine Anzeige bei der Polizei und gibt ihren Sohn als vermisst auf. Auch hier gibt es wieder eine große Suchaktion, die über mehrere Wochen geht, aber leider erfolglos bleiben wird. Die Leiche wird nicht gefunden. Diese Suchaktion, um euch das mal so ein bisschen bildlich zu zeigen, das sind 220 BeamtInnen, 80 Spürhunde, 1900 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, 130 freiwillige HelferInnen, auch wieder Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Zahlreiche Hinweise wird es geben, aber leider kein Hinweis, der zu dem Täter führen wird. Die Mutter macht eine sehr, sehr schwere Zeit durch. Das Verschwinden von Felix nimmt sie natürlich sehr mit. Allerdings kommt noch dazu, dass sich der Lebensgefährte sehr komisch verhalten wird, wenn die BeamtInnen bei ihnen zu Hause sind. Und zwar so komisch, dass Felix' Mutter die Beamten später bitten wird, sich den Computer mal anzuschauen vom Lebensgefährten. Und da werden sie dann Dateien finden, Kinderpornografie, Tierpornografie. Sie können dann gelöschte Dateien wiederherstellen. Da wird Felix von ihm dann in einem Chat beschrieben, ihre Tochter übrigens auch. Und man kann auch zurückverfolgen, dass er Bilder da hochgeladen hat von Felix. Das jetzt einfach mal, um es sacken zu lassen. Die Frau verliert ihren Sohn und verliert ihren Lebensgefährten und muss dann einfach damit leben, dass sie auch ihre Kinder alleine mit dem gelassen hat, bestimmt. Der versucht sich dann rauszureden und sagt, dass er sich nur in der Szene umhören wollte, um irgendwie so zu helfen. Allerdings kann man herausfinden, dass diese Dateien schon im August hochgeladen worden sind.
Ja, ganz, ganz schlimm.
Also nachdem die Leiche von Levke ja gefunden wurde und nachdem die Zeugin Mark Hoffmann in die Sache sozusagen so mit reingebracht hat, wird er zum Beispiel von der Polizei vor Felix Ermordung, werden die versuchen, den anzutreffen, damit er als Zeuge aussagen kann, nicht als Tatverdächtiger. Das werden die Medien später auch ein bisschen anders darstellen und wollen so ein bisschen die Schiene fahren, den Mord von Felix hätte man verhindern können. Zu dem Zeitpunkt war Mark Hoffmann aber nur als Zeuge vorgesehen. Und der hat dann, als sie ihn dann schon wieder nicht angetroffen haben, haben die ihn dann irgendwann eine schriftliche Einladung oder Vorladung, wie das dann heißt, ich glaube Vorladung, im Briefkasten gesteckt für November. Da war Felix aber dann bereits schon tot. Am 16. November ist Mark Hoffmann dann bei der Polizei und wird zu der Sache befragt. Ich habe ja erzählt, dass in dem Waldstück, wo Levke gefunden wurde, war es ja sehr, sehr dicht besiedelt. Das heißt, wenn man da durchgegangen ist, hat man DNA oder Haare oder irgendwas verloren. Und die wurden sichergestellt. Die haben nämlich echt irgendwie in einem Umkreis von 10, 12 Metern und 2 Meter Höhe die Äste und Zweige, Sträucher abgeschnitten, mitgenommen, um dann echt irgendwas feststellen zu können. Und die haben ja dann noch Haare gefunden. Also im November haben sich dann schon die ganzen Beweise, die gesammelt wurden, schon ein bisschen erhärtet. Auf jeden Fall wird er dann da auch gefragt oder wird darauf angesprochen, auf die Haare. Oder er erklärt das mit den Haaren von selber, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Auf jeden Fall geht es um diese Haare und er erzählt immer, dass er... Ja, ich glaube, der hat sich da so ein bisschen selber verplappert und erzählt dann immer, es könnte sein, dass da Haare von ihm gefunden wurden, weil er an dem Tag angeblich einen Wildunfall hatte. Und das Reh, was er dann angefahren hat oder was auch immer, ist dann in dieses Waldstück gelaufen und er ist dem Reh oder wie auch immer hinterher und muss dann da auch Haare verloren haben. Das hat er halt immer wieder betont und deswegen glaube ich, dass er davon selber mit angefangen hat. Und das hat ihn dann natürlich echt verdächtig gemacht. Allerdings hatte er ein Alibi. Als das aber intensiver untersucht wurde, oder da wurde dann halt nochmal nachgeschaut, hat sich das dann herausgestellt, dass der in diesen bestimmten Zeiten, wo Levke ermordet wurde, kein Alibi hatte. Also wurde er zu diesem Zeitpunkt dann zum Tatverdächtigen im Fall der Levke. Anfang Dezember gab es dann einen entscheidenden Hinweis von einem Jugendfreund Mark Hoffmanns, denn am 25. November wurde eine weitere Folge Aktenzeichen XY ausgestrahlt und diesmal wurde der Fall verfilmt und die haben auch ein Phantombild veröffentlicht, was bei dieser Schule entstanden ist. Der ist nämlich da immer hin und her gefahren, irgendwie 5-6 Mal kommt später heraus und ist da zum Glück halt irgendjemandem aufgefallen. Auf jeden Fall mit dem Phantombild, mit den ganzen Aussagen von Zeugen, mit den ganzen Hinweisen können die Ermittler sich eigentlich dann sehr sicher sein, auch weil sie das Alibi dann überprüft haben und das dann sich eigentlich aufgelöst hatte. Und diese komische Geschichte mit diesem Wildunfall, weil wenn er ja wirklich einen Wildunfall gehabt hätte, dann hätte er ja wenigstens so klug sein müssen und den dann halt anzeigen müssen. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet an dem Tag, wenn er eigentlich aus Bremerhaven kommt, er da ist, einen Wildunfall hat und dieses Wild dann auch noch ausgerechnet genau dahin läuft und er dann auch noch in diesen dicht besiedelten Wald, wo, wenn man das sieht, wird einfach keiner hergehen. Dank diesem entscheidenden Hinweis von diesem Jugendfreund, der dann halt sagt, das ist bestimmt Mark Hoffmann, der hat zwei Töchter, der hat vorher in Attendorn gewohnt, der ist nach Bremerhaven umgezogen und. Und die wussten dann ja auch zum Beispiel von dieser anderen Vergewaltigung. Die hat man ja vorher nicht mehr in den Akten gesehen, weil das ja schon über 10 Jahre her war und eine Jugendstrafe war. Und es kam ja auch nie richtig, in Anführungszeichen, richtig zur Vergewaltigung. Und deswegen war der dann gar nicht in dieser, ja, also die haben ja dann immer so Querverweise. Und der war dann gar nicht in diesem Raster, weil es waren erstens Jugendliche, die er dann sexuell belästigt hat, keine Kinder. Es wird ja immer nach Kindern geguckt, weil die beiden waren ja erst 8. Und dadurch, dass er das vorher nie vollzogen hat, die Vergewaltigung, war das dann halt nie unter diesem Stichwort. Also es ist auch ganz doof gelaufen eigentlich, weil meiner Meinung nach, wenn man so oft sowas versucht, dann kann man das auch dann so einstufen, oder? Also
ja, voll. Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall finde ich das krass, dass das dann halt, also wieder schon wieder diese blöden kleinen, ja, das sind ja keine Zufälle, das ist ja das Rechtssystem, aber hätte da wieder eine Sache, wäre da anders gewesen und dann hätte man vielleicht eher drauf kommen können, aber so hätte man halt nicht eher drauf kommen können. Nach diesem Hinweis kam es dann am 8. Dezember zur Festnahme Hoffmann. Der hat dann auch freiwillig eine Speichelprobe abgegeben, dann konnte man alles nochmal bestätigen durch die DNA-Analyse. Und er hat auch den Fall Levke vollumfänglich gestanden.
Mhm.
Erst am 7. Januar 2005 lässt er durch den Anwalt verrichten, die Verteidigung hat sich mit der Staatsanwaltschaft getroffen und da hat der Verteidiger dann gesagt, dass Mark Hoffmann den Fall Felix gestanden hat, mit Täterwissen. Und erst durch Mark Hoffmann konnten sie dann die Leiche von Felix finden. Die ist nämlich in der Zwischenzeit nicht gefunden worden. Also den Fall Felix lässt er dann ja über seine Verteidiger gestehen. Die Fälle Levke und Felix wurden nämlich isoliert voneinander bearbeitet. Da hat man noch keine Verbindung gesehen. Das BMX-Bike Und die Leiche hatte er, nachdem er Felix sexuell missbraucht und dann mit den Händen erwürgt hatte, mit ins Auto getan und ist dann auch ins Sauerland gefahren. Er hat am Biggesee aber nur das BMX-Rad entsorgt. Die Leiche wollte er da auch vergraben, allerdings war an dem Ort, den er sich ausgesucht hat, zu viele Wurzeln. Und deswegen hat er die Leiche dann wieder mitgenommen und ist zurückgefahren. Und dann geht er nach Hause, ohne die Leiche vergraben zu haben. Die wird dann noch 3 Tage im Kofferraum sein, nur in Müllsäcken und Bettlaken eingewickelt. Dann wird er dann später irgendwann die Leiche in dem Fluss Geeste, beschwert mit Stein wie ein Paket verschnürt, das ist ein Zitat von ihm, halt in den Fluss werfen. Und die Ermittler können die Leiche dann halt erst finden, nachdem er den Mord gestanden hat, Täterwissen eingebracht hat und halt den Ort gesagt hat. Und dann müssen dann Polizeitaucher die Leiche bergen. Hätte er das halt nicht gestanden, weiß ich nicht, wie lange das dann gedauert hätte, bis die dann auch diesen Fall lösen könnten. Am 9. Mai eröffnet das LG Stade den Prozess. Mark Hoffmann schweigt aber größtenteils, lässt alles über den Anwalt verlesen und auch seine Angehörigen werden schweigen und davon Gebrauch machen, keine Aussage zu tätigen. Die Mutter von Felix kann und will dem Prozess nicht beiwohnen, die ist zwar als Nebenklägerin, aber ich glaube, also das war alles zu viel. Die kommt zwischenzeitlich auch mal in eine Psychiatrie, weil sie Suizidgedanken hat und Depressionen hat, was ich vollkommen verstehen kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich Lust hätte, mir das anzugucken, weil das bringt mein Kind halt nicht zurück. Leschkes Mutter zum Beispiel ist super stark, also vollsten Respekt. Die redet während des Prozesses irgendwie über 45 Minuten. Die sagt auch viele schöne Sachen. Sie sagt, Levke fehlt morgens, mittags, abends, sie fehlt immer. Die vergleicht Levkes Verschwinden dann auch irgendwie mit einem instabilen Mobili oder so. Guckt euch, also ich will das irgendwie nicht so wiedergeben, weil ich habe das Gefühl, ich kann ihre Worte einfach nicht so in diesem Kontext wiedergeben, weil ich mich nicht in diese Situation reinversetzen kann oder so. Es ist einfach unglaublich. Es ist auf jeden Fall krass, was die sich dann anhören müssen. Unter anderem wird zum Beispiel während des Prozesses gesagt, dass Levke, also das lässt er der Anwalt erzählt ja, nur eine Art Ersatzobjekt für seine Wut war, weil er wahrscheinlich vorher einen Streit mit seiner Frau hatte. Und das ist einfach so krass, dass sie dann halt einfach das Opfer Ersatzobjekt nennen. Ich meine, klar, es ist ein Gerichtsprozess und man versucht sehr sachlich sein und man versucht objektiv zu sein, aber ich finde das einfach sehr degradierend.
Voll.
Das Opfer, das 8-jährige Kind, Ersatzobjekt zu nennen, das fand ich sehr krass, als ich das gelesen habe.
Ja, finde ich auch ein bisschen respektlos. Also das geht einfach gar nicht.
Ja, also weiß ich nicht. Ich finde, das hätte man irgendwie anders nennen können. Ne? Also, weil wie gesagt, vorher, du hast die Mutter, die da 45 Minuten redet und die hat so krasse Worte, also wirklich, also die ging mir echt unter die Haut, dieses sie fehlt morgens, sie fehlt mittags, sie fehlt abends. Das war für mich so dieses immer irgendwie, weiß ich nicht. Also es hat mich auf jeden Fall sehr berührt und ich kann euch da nochmal irgendwie Artikel zu verlinken oder so, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber wie gesagt, ich fühle mich doof, wenn ich dann da diese Worte, diesen Schmerz versuche irgendwie mit rüberzubringen. Ist auf jeden Fall groß. Und sie sagt halt auch, egal wie hoch die Strafe ist, das ist keine Genugtuung für uns. Also ich glaube, ich würde, ach ja, keine Ahnung, also was ist da gerecht?
Ja, gar nichts. Du kannst das nicht mit dem Leben deines Kindes aufüben. Das geht nicht. Und wenn der Mensch, der Täter oder die Täterin 432 Jahre bekommt, das reicht nicht. Du kannst halt nichts machen, womit du das aufüben kannst. Gar nichts.
Nee, man möchte das Kind halt einfach nur zurückhaben. Und das geht nicht.
Richtig, eben. Ja, eben. Das ist schlimm.
Aber am 29. Juni kommt es zur Verurteilung und er kriegt lebenslänglich und dann Sicherheitsverwahrung, weil die besondere Schwere der Straftat festgestellt wird. Der hat ja nicht gesprochen im Gericht, aber der hat zum Beispiel sehr viel mit dem Psychiater gesprochen, der das Gutachten gemacht hat. Und ja, wollte so ein bisschen die Schiene fahren, dass er ein schwer gestörter Mensch ist, der dann halt eher in die Psychiatrie kommt und keine lebenslange Haft kriegt. Allerdings kam aus dem Gutachten auf jeden Fall raus, dass er nicht psychisch krank ist und somit voll schuldfähig. Was aber auch rauskam, dass er nicht sadistisch ist und nicht pädophil. Und das nicht pädophil,
Was?
ja, das nicht pädophil erklären sie dann halt so, dass er sich halt einfach leichte Opfer gesucht hat und das waren halt Kinder.
Ach so.
Ich weiß jetzt halt nicht, ob es besser oder schlechter ist, wenn er jetzt nicht pädophil war.
Nee, irgendwie
Ich
nicht.
fand das halt auf jeden Fall krass, dass das Gutachten sagt, dass er nicht pädophil ist, obwohl er halt zwei Kinder sexuell missbraucht hat.
Na.
Aber wie gesagt, immerhin, er hat lebenslänglich bekommen und Sicherheitsverwahrung und das ist ja das meiste, was man in Deutschland überhaupt kriegen kann. Das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr gerechtfertigt und ich
Auf jeden
bin
Fall.
froh, dass er nicht mehr da ist oder nicht mehr rauskommen kann. Weil er hat ja so oft versucht zu vergewaltigen und das ist noch nicht alles. Es gibt auch noch ein paar, also wie soll ich das sagen? Es gibt auch noch Taten, die er angeblich gestanden haben soll, einem Zellengenossen. Das muss man ja eh mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn die kriegen dann ja meist Hafterleichterung und erzählen dann manchmal auch ein bisschen Mist. Er gestand halt noch sechs weitere Taten einem Zellengenossen. Später sagte er, er habe sich das nur ausgedacht und der Zellengenosse hätte auch noch seinen Teil dazu beigetragen, sich da irgendwie Sachen auszudenken und was dazu zu dichten. Er kommt aber zum Beispiel für ein paar Taten unter Verdacht, denn der Leiter der Soko Lewke ist überzeugt davon, dass Lewke keine Ersttat war, weil die so brutal war und weil er 6 Monate später noch ein Kind umgebracht hat. Das müsst ihr auf jeden Fall alles nochmal im Podcast Licht ins Dunkel hören. Da liegt dann der Fokus besonders auf den Fall Lewke und die Ermittlungen. Sehr interessant und wie gesagt, super Ergänzung zu der Folge heute. Eine Sache oder ein Fall wäre dann zum Beispiel die Ermordung von Adelina in Bremen, Juni 2001. Da wurde er im September 2005 auch zur Stelle geführt, zum Tatort. Er hat aber bis heute nicht gestanden und man hat keine, also zumindest bisher keine konkreten Hinweise, dass er der Täter ist. Wurde auf jeden Fall nur, weil es halt passen könnte, dass er da ein Täter ist. Das ist ja bis heute leider immer noch ungeklärt. Was jetzt zum Beispiel auch sehr interessant ist oder was passen könnte, wäre bei der 8-jährigen Johanna aus Randstadt-Bobenhausen in Hessen. Und die ist am 2. September 1999 verschwunden. Man dachte zum Beispiel auch, dass er in Verbindung mit diesen Schullandmorden in Verbindung gebracht werden könnte. Ich glaube, das ist
Ja,
hier,
der
heißt das nicht der
Massenmann, ja.
Maskenmann oder der schwarze Mann, der dafür verantwortlich war? Genau. Das wurde aber 2011 aufgeklärt und nicht mit ihm. Und ich glaube, bei der Johanna gab es auch ein Teilgeständnis und deswegen konnte er auch ausgeschlossen werden. Das hat also ein anderer, meine ich, teilgestanden. Auf jeden Fall hat er dann halt zu diesem Zellengenossen gesagt, zwei Kinder in Ostdeutschland, zwei Anhalterinnen und zwei ältere Damen. Das ist jetzt zum Beispiel sehr interessant, weil in Attendorn ist halt wirklich eine 86-Jährige verschwunden, 1994, und der hat mal so eine Bemerkung gemacht gegenüber den Beamten, dass es ja schlimmer sei, ein Kind zu töten als eine 86-Jährige, weil die hätte ihr Leben ja schon gelebt. Und es ist dann halt dieser Zufall, es ist dann halt, dass er sagt, ne, hier mit dieser 86-Jährigen und eine 86-Jährige ist halt in Attendorn da verschwunden. Aber leider kann man ihn halt nur in Verbindung damit bringen und nichts Konkretes. Also es gibt halt keine konkreten Hinweise, man kann ihn nicht dafür verurteilen, man kann ihn nicht wirklich als Tatverdächtigen setzen. Ja. Es ist halt nur, es würde halt passen. Dem Gutachter, dem hat er dann auch noch zwei Vergewaltigungen an zwei Frauen gestanden. Was daraus wurde, konnte ich jetzt aber nicht finden. Ob das jetzt wahr ist, ob das irgendwie, ja, da wurde ja wahrscheinlich auch nachgeforscht. Auf jeden Fall gab es viele weitere, also gab es ja insgesamt viele falsche Geständnisse oder weitere Taten, die mit ihm in Verbindung gebracht werden. Aber leider konnte das bisher noch nicht konkret verurteilt werden. Und das ist dann erstmal alles.
Also ja, mir fällt gerade auch gar nicht so viel dazu ein. Ich finde es halt irgendwie
ja
einfach nur ganz, ganz schlimm. Und erstmal bei Lewke, dass es da so zwei dumme Zufälle in Anführungszeichen gab. Nee, da kriegst du Gänsehaut. Dann, dass der mag, dass der so, nee. Also alles an diesem Fall lässt meine Gänsehaut nur mehr werden. Auch der Lebensgefährte von der Mutter, wie viel, also was muss passieren, dass du dir einen Mann angelst und dann sucht er solche Dinge im Internet?
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also alles daran finde ich einfach ganz, ganz schrecklich. Von vorne bis hinten. Ohne Ausnahme.
Also wie gesagt, ich hatte ja gedacht, es wäre halt cool, einen Fall aus dem Sauerland zu nehmen. Und zuerst dachte ich mir, also so ganz naiv, ach, da gibt es bestimmt nicht so viel. Erstens, dass es da eine Auswahl gab.
Ja.
Und wie gesagt, ich dachte auch, nee, mach mal lieber jetzt nicht den Katzenkönig-Fall.
Ja.
Den kennt man ja einfach. Und dann dachte ich halt, boah, Marc Hoffmann habe ich eigentlich noch gar nicht gehört. Und fand das halt so lustig, weil ein ehemaliger Chef so ähnlich heißt. und dachte, ja, machst du das mal und recherchierst. Und dann habe ich ja erst das Ausmaß. Also ich habe noch so viel mehr. Ich habe auch so viel über die Verhandlung gelesen. Wie gesagt, was Lewkes Mutter alles gesagt hat. Felix Mutter auch ganz viel. Aber das hätte halt den Rahmen jetzt hier komplett gesprengt. Deswegen habe ich das jetzt alles so ein bisschen oberflächlich gehalten. Ja, aber auch allein, wenn man sich das Leben von Marc Hoffmann anguckt, bin ich sprachlos. Aber um euch zu beruhigen, ich habe auch extra geguckt, was mit den Töchtern ist. Also die Polizei sagt, die konnten keine Hinweise finden, dass er sich an den Töchtern vergangen hat.
Okay.
Also das schon mal nicht. Weil das habe ich mich dann auch die ganze Zeit gefragt, was ist denn dann mit seinen Töchtern? Das konnte auf jeden Fall nicht festgestellt werden. Und ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass er das nicht gemacht hat. Also das mal so als freudige Nachricht, so ein bisschen positive Nachricht jetzt. Ja, wie gesagt, ich fand, das war jetzt auch einfach echt ein krasser Fall. Auch so zum Einstieg, so direkt ein bisschen, ja.
Ja, also ich würde sagen, dass du auf jeden Fall einen richtigen Klopper da ausgesucht, ne, für deinen ersten Fall.
Ja, ich meine, nach 5-mal Anfang, als ich dann im Redefluss war, war es ja auch ganz gut. Müssen jetzt halt nur den Anfang ein bisschen schneiden, aber...
Ach, ich finde, du hast es hervorragend gemacht, Kati. Keine Sorge, ich denke auch, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden es dir verzeihen, den einen oder anderen Stolperer, ist ja klar. Ist halt auch einfach komisch, gerade auch, weil wir heute nicht gemeinsam aufnehmen, sondern halt auch noch getrennt voneinander. Ja. Und du redest jetzt einfach nur in deinen Laptop rein.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass dir da jemand einen Vorwurf für machen wird. Und ich finde, du hast es ganz toll erzählt, auch wenn mir jetzt ein bisschen übel ist, weil irgendwie solche Fälle ich... Oh, war jetzt auch schon der letzte Fall. Also wenn es um Kinder geht, bin ich raus. Aber irgendwie sind das auch die Fälle, die mich am meisten mitnehmen und die ich halt auch am spannendsten finde sozusagen. Aber ich würde sagen, das ist gut gemacht für dein erstes Mal. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denkt dran, dass ihr uns gerne bei Instagram unter Schattenseiten-Podcast schreiben könnt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen für den Fall habt oder ja, irgendwas loswerden wollt, die Fotos dazu laden wir euch auch auf jeden Fall direkt mit Online-Stellung des Podcasts hoch. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, uns Feedback gebt, uns positiv bei Spotify und wo auch immer ihr uns hört, bewertet. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht und über jede einzelne Bewertung. Ja, also ich finde, wir hatten heute einen der ja schon irgendwie der schlimmsten Fälle, die wir bisher besprochen haben hier, oder?
Ja, deswegen dachte ich, ich mache auch eine Triggerwarnung, weil ich fand, da ist einfach sehr, sehr viel passiert. Also allein so Stichworte wie Lebensgefährte, Pädophil, Babystraßenstrich. Also ich finde, das ist auch echt einfach ein ekliges Wort.
Ja.
Aber es sind halt leider Sachen, die passieren. Sachen, die leider viel normaler sind, als man meinen möchte.
Ja, darüber muss auch gesprochen werden, aber ich finde es halt immer schwierig, sobald halt Kinder involviert sind oder auch wenn, stell dir mal vor, du hast einen Partner und du findest raus, dass der sich solche Sachen im Internet anguckt.
Ja, also die hat den auch sofort, die hat den sofort rausgeschmissen.
Ja,
also,
richtig so.
Da bin ich ja auch froh. Das finde ich auch immer ganz schlimm, wenn dann in solchen Beziehungen die Frau dann irgendwie an ihm festhält oder dann dem Kind irgendwelche Vorwürfe macht. Und da bin ich froh. Also die hat da echt alles super gemacht. Die hatte ein Gefühl, dass da irgendwie was ist. Also weibliche Intuition at its finest. Sagt das dann auch. Also manche bescheißen sich ja dann auch irgendwie selber.
Ja.
Also die hat alles richtig gemacht. Das ist so super, dass sie da sofort gemerkt hat, da stimmt was nicht. Die hat sofort einem Polizisten, irgendeinem Beamten Bescheid gesagt und hat ihn dann auch sofort ohne Wenn und Aber weg, raus.
Oh, schlimm. Also ich finde das trotzdem so schlimm, von vorne bis hinten.
Ja, also wie gesagt, schön ist er nicht. Ich glaube, das nächste Mal werde ich mir ein Cold Case mit irgendeinem Erwachsenen raussuchen, um ein bisschen mehr zu labern und ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Also ich bin halt leider echt sehr, ich finde, das nimmt einen sehr mit, wenn es um Kinder geht.
Ja.
Und das Schicksal von Felix Mutter ist halt einfach sehr viel heute. Deswegen guckt euch jetzt irgendwie was Lustiges, Dummes an.
Ja.
Trash-TV kann ich empfehlen, mache ich dann gerne. Und bleibt uns hoffentlich weiterhin erhalten, auch wenn es manchmal ein bisschen miesepetrig hier wird, wegen True Crime einfach.
Ja, wir reden ja über Verbrechen, ne? Das ist halt hier kein Comedy-Podcast, es ist ja auch wahrscheinlich allen Beteiligten klar. Aber ich werde versuchen, ich bin ja dann in 2 Wochen wieder dran, und ich werde versuchen, irgendwas nicht ganz so, also das ist immer alles schlimm, aber ich werde irgendwas ohne Kinder versuchen rauszusuchen, weil das kann ich nicht mehr. Ich brauche nächstes Mal irgendwie, in Anführungszeichen, einen Mordfall, in dem kein Kind eine Rolle spielt.
Genau, also der nächste Fall, den ich auch machen werde, wird auch kein Kind sein. Und vielleicht nehme ich auch einen Cold Case, damit wir dann wieder so ein bisschen mehr labern können und ein bisschen mehr Theorie machen können. Und ein bisschen Hoffnung haben dann noch, weil Cold Case kann ja auch noch positiv enden irgendwie. Auch, also kann ja einfach sein. Und wie gesagt, wir machen dann die nächsten Folgen auf jeden Fall erstmal ohne Kinder, die tot sind.
Also ich habe mir noch keinen Fall rausgesucht für in 2 Wochen, aber ich habe ein paar Ideen und es wird auf jeden Fall trotzdem schlimm, aber nicht so. Ich werde heute Nacht auf jeden Fall schlecht schlafen können.
Es tut mir leid.
Ja. Danke, Kat. Ja, aber es ist ja wichtig, dass man darüber spricht.
Ja, und hört euch Licht ins Dunkel an, weil der redet echt einfach mit dem Soko-Leiter von Lefke und geht jetzt nicht so sehr auf den Täter ein bisher, sondern mehr auf die Ermittlungen. Und ich glaube, heute oder morgen kommt halt die 2. Folge raus, denn es kommt noch eine 3. Folge raus. Der macht das also auch super detailliert. Und ich würde meine Folge jetzt eher so als Ergänzung, Prolog sehen, und dann könnt ihr euch super da die Folgen anhören.
Ja, wir verlinken euch auf jeden Fall den Podcast in den Shownotes, und wir werden auch bei Instagram Licht ins Dunkel auf jeden Fall in unserer Story markieren.
Auf jeden Fall Fangirl. Ich habe die...
Ja, voll.
Ich habe die letztens erst richtig gehört. Ich hatte die vorher gar nicht auf dem Schirm, und jetzt habe ich fast alle Folgen durchgehört.
Ja, aber der macht das halt richtig gut und halt so professionell. Man merkt, der ist Journalist, der hat die Kontakte, und ja, sagen wir mal so, eventuell hat er uns auch einen Kontakt vermittelt. Wir sind da auf jeden Fall in einer Sache auf der Spur, und es ist ja halt immer also schlimm das auch sein mag, aber wenn du Kontakt mit den Ermittlern oder den Angehörigen hast, dann hast du ja nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu dem Fall an sich.
Ja.
Und da wird auf jeden Fall noch was von uns kommen.
Das ist nochmal was ganz anderes.
Ja, also der Fall heute, der wird mich auf jeden Fall begleiten jetzt die nächsten Tage. Ich habe davon natürlich schon gehört.
Ja.
Aber ich habe mich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Letzte Woche hatte ich ja auch einen Kinderfall, in Anführungszeichen. Aber normalerweise versuche ich das irgendwie zu vermeiden. Und deswegen gibt es nächste Woche übernächste Woche auf jeden Fall, also einen Fall, wo kein Kind eine große Rolle spielt.
Ja, wir verbieten uns das erstmal Kinder und wenn möglich dann nicht direkt hintereinander.
Ja, voll. Ich kann das auch nicht. Seitdem ich Mama bin, immer wenn ich irgendwas über Kinder höre, denke ich immer, oh, was wäre denn, wenn das mit meinem Sohn so wäre? Und das nimmt mich halt so mit.
Glaube ich.
Das möchte ich nicht, ja. Deswegen die nächsten Fälle bitte. Wenn es sein muss, und es gibt ja genug Todesfälle, dann bitte mit Erwachsenen.
Ja.
Ehrlich. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns euer Feedback sendet, entweder über WhatsApp.
Wir geben unsere Telefonnummer an, ruft uns an.
Ja, auf gar keinen Fall. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns euer Feedback sendet, entweder über Instagram unter Schattenseiten-Podcast oder auch unter unserer E-Mail-Adresse schattenseitenpodcast@web.de oder ihr bewertet uns einfach über Spotify oder irgendeine Plattform, über die ihr uns hört. Am besten so viele Sterne wie möglich. Und bei Apple Podcast könnt ihr auch eine kleine Rezension schreiben. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Denn je mehr von euch ein positives Feedback abgeben, umso mehr Leute können uns auch zuhören und die Reichweite erhöht sich.
Und das beflügelt uns sehr.
Ja, voll. Na klar. Jede positive Nachricht finde ich einfach richtig toll. Wir machen das ja nur zum Spaß.
Und wir versuchen auch, allen zu antworten eigentlich.
Ja, das machen wir schon. Je nachdem, wie gemein die Nachricht ist, es kommen sehr wenig gemeine Nachrichten.
Ja, das stimmt schon, ich habe noch keine gesehen, die richtig gemein war.
Es kamen schon ein paar, vielleicht zwei oder drei. Aber wenn jemandem der Podcast nicht gefällt, muss er ja nicht zuhören.
Nee, das ist ja kostenloser Hobby-Content.
Ja, genau, richtig. Wir machen das, weil wir beide Hukon einfach lieben. Und wir werden auch in den nächsten paar Tagen eine Q&A-Folge aufnehmen. Da hatten wir bei Instagram ja einen Fragensticker gepostet. Und da werden wir eure Fragen jetzt nach ziemlich genau 2 Jahren Schattenseiten beantworten. Wer will, kann sich das anhören. Wir laden das auf jeden Fall auch bei Instagram hoch. Vielleicht machen wir das auch mit Video hier bei Zoom. Oder wenn wir zusammen im Raum sind, dann nehmen wir ein Video auf.
So als Jubiläum-mäßig, so ein bisschen. Wird ja auch ein bisschen helfen nach diesen 2 Klopper-Folgen, dass man dann jetzt auch einfach mal so ein bisschen privaten, lustigen Content macht.
Genau, da wird es halt nicht um Verbrechen gehen oder irgendwelche Gewaltverbrechen an Kindern. Dann geht's halt nur um Kathi und um mich. Irgendwas Lustiges werden wir jetzt ja schon zusammenschreinern. Ihr habt uns viele Fragen gestellt.
Ja. Aber es ist immer nett oder super, dass ihr dann immer Fragen stellt, dass ihr bei den Abstimmungen immer mitmacht, wenn wir hier auch Fragen mit der Kategorie, die wird bald auch eingeführt. Also wir versuchen uns hier ein bisschen, was heißt zu verbessern, aber einfach so ein bisschen mehr Struktur, Weiterentwicklung, das wird dann auch demnächst alles kommen. Aber ich dachte mir halt, für meine erste Folge, die auch relativ lange ist jetzt erstmal, müssen wir jetzt nicht auch noch über ein skurriles Gesetz oder irgendeinen True-Crime-Fakt reden. Das machen wir dann wahrscheinlich ab der nächsten Folge. Und wie gesagt, danke, dass ihr immer abstimmt und immer mitmacht bei den ganzen Sachen. Das hilft. Es hilft auch immer super, wenn die Stories geliked werden. Und auch danke an alle, die dann fleißig Reactions schicken. Also so blöd es auch ist, wenn wir dann immer sagen, gebt uns die Sterne, macht das Plus weg, wie auch immer. Es hilft halt einfach.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen werden wir auch in den nächsten Wochen hoffentlich unseren TikTok-Kanal ein bisschen ausbauen. Den findet ihr unter Schattenseiten-Podcast. Da hatte ich vor ein paar Monaten mal angefangen und einige Videos hochgeladen. Und ab sofort wird auch Kathi dann ab und zu mal ein Video posten. Also solange wir halt Zeit finden dafür. Und das hilft uns halt total, die Reichweite auszubauen, Kontakt mit euch aufzunehmen, euer Feedback zu bekommen. Und ja, außerdem habt ihr dann halt auch immer noch ein Gesicht zu unseren Stimmen. Also von daher freuen wir uns einfach über alle Interaktionen, die ihr mit uns habt und wollt. Und ja, schickt uns einfach eure Anregungen oder eure Fallwünsche, die nehmen wir auch gerne an. Bitte nichts mit Kindern die nächsten Wochen, wenn es geht.
Ja, oder wenn, dann schreiben wir das auf eine Liste und dann gibt's das erst später. Also erwartet jetzt nicht, dass ihr im Oktober, September dann so einen Fall habt. Bevor wir uns jetzt so sehr wiederholen, würde ich sagen, machen wir einfach Schluss.
Ja.
Feierabend. Weil wir jetzt schon so lange aufgenommen haben, wir werden dann sonst noch ein bisschen bräsig. Und ich würde jetzt einfach sagen, tschüss und danke und bis zum nächsten Mal.
Passt gut auf euch auf.